Ja, ein schöner Wintertag heute, ha? So wenn man sich das so vorstellt. So, wie kann ein schöner Wintertag aussehen, so wie heute, na? Und das, Gott zeigt uns immer wieder so durch die Natur auch seine Kreativität, seine Schönheit, seine Liebe. Das steckt so viel drin. Und auch in dem Text, na, wir haben als Pastoren überlegt, so Adventszeit. Und der Sabrina kam dann mit der Idee, hey, wie wär's, wenn wir einfach mal verschiedene Loblieder anschauen? Und gedacht, wow, das ist echt eine super Idee. Und ich bin heute dran mit Simeon. Interessant, Simeon, als er diesen Lob gesprochen hat, war wahrscheinlich so alt wie die meisten von uns hier, vielleicht war er auch schon 80 oder über 80. Und ich fand es bei der Vorbereitung, das mich sehr inspiriert zu sehen, wie viele Erkenntnisse von Gott, Informationen über Gott, Erlebnisse mit Gott da drin stecken. Und ich hoffe, es ermutigt euch auch so, wie es mich ermutigt hat in diesen Tagen. Ich lese zuerst einen Text vor. Der Text steht in Lukas 2, ab Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort ziehen. Denn meine Augen haben deine Rettung gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Völker und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst, Maria, wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Der erste Punkt, den ich hier eigentlich rausgeholt habe, ist Simeon. Stellt euch mal vor, dieser Mann hat jeden Tag gefrühstückt, Mittag gegessen und er hat irgendwas in seinem Herzen gehabt, da kommen wir gleich drauf zurück. Und da gab es den einen Tag, wo Gott, so, wo der Heilige Geist, der auf ihm war, gesagt hat: Heute, Simeon, geh in den Tempel. Wow, was muss das für ein Tag gewesen sein? Hätte er nicht diese Sensibilität gehabt, diese Fähigkeit, auf Gott zu hören, zu gehorchen, mit ihm zu kooperieren, hätte er diese Chance rausgelassen. Nicht, dass Gott seinen Plan nicht erfüllt hätte. Gott ist souverän. Gott kommt immer zum Ziel. Das ist nicht das Thema hier. Aber das Thema ist, wie kann Gott uns Menschen einbeziehen in die Pläne, die im Himmel gemacht sind, die er auf der Erde mit Sicherheit in Erfüllung bringen wird? Der Geist Gottes war auf Simeon. Ich habe hier ein paar Charaktereigenschaften von Simeon notiert. Er war gerecht. Gerecht heißt nicht ohne Fehler, gerecht heißt nicht vollkommen. Gerecht heißt: Gott, was willst du? Was du willst, will ich auch. Gerecht im biblischen Sinne ist eine Haltung Gott gegenüber, die Gott als vollkommen sieht, heilig, rein, aber auch gnädig und barmherzig. Und diese Sicht über Gott beinhaltet, dass wir glauben, dass er all unsere Sünde vergibt. Egal, wo du heute herkommst, egal, was du in der letzten Woche erlebt hast, ich glaube schon, diese Aussage der Größe der Gnade Gottes sagt uns: Hey, komm mit Gott in Frieden. Hey, alles, was hinter dir liegt, das Blut des Lammes Gottes ist so stark, Heute zu sagen, es macht dich weißer als Schnee, ist sehr eindrücklich. Na, wir sehen hier die Berge mit der Sonne angeleuchtet, Schnee. Und Gott sagt in seinem Wort, Psalm 51, das Blut von Jesus, wenn er uns reinigt, dann sind wir noch weißer als Schnee. Wir nehmen heute auch das Abendmahl und ich denke, diese Botschaft vom Gottesdienst, Gottes Gerechtigkeit, kombiniert mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Gnade, die reinigende Kraft des Blutes von Gott, er will uns das schenken. So, in diesem Sinne, er war gerecht, er war nicht vollkommen, aber er hat geglaubt und er war mit Gott gegenüber in der richtigen Position. Er war gottesfürchtig. Gottesfürchtig heißt nicht Angst vor Gott, sondern die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ein Gottesfurcht ist eine Haltung, die wir wählen. Ich kenne das so, habe das mal vor 40 Jahren von jemandem gehört und ich habe das übernommen und ich sage, ich wähle heute Furcht Gottes. Es ist eine Herzenshaltung. Mit dieser Herzenshaltung sagen wir, Gott, ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der Fehler macht, aber über allem will ich nicht Menschen mehr gehorchen als dir. Gottesfurcht ist eine Haltung, die gegen Menschenfurcht steht. Ne? Und ich denke, Gott möchte uns da ermutigen, zu sagen: Hey, nimm mich ernster als Menschen, nimm mich ernster als dich selber. Gottesfurcht. Und das sind die Eigenschaften, die Simeon in seinem Charakter hatte: Gottesfurcht und Menschenfurcht. Und dann hatte er noch etwas ganz Besonderes. Er wartete auf den Trost Israels. Das heißt, es gab etwas in ihm, er hat als gottesfürchtiger Mensch das Alte Testament gekannt und was die Helen am Anfang vorgelesen hatte, Jesaja 6, solche Dinge hat er sicher auswendig gekannt. Ein Sohn ist uns gegeben, ein Kind ist uns gegeben, ein Kind geboren, ein Sohn gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er wird sein ewig Vater, Friedefürst. Er regiert. Solche Dinge hat er auswendig gekannt. Und er hat es nicht nur im Kopf auswendig gelernt, ist da nicht mal ein Bibelvers auswendig, sondern er hat gedacht, ich warte darauf, dass es geschieht. Ich nehme es so ernst, dass ich weiß, eines Tages wird dieser König, wird dieses Kind geboren werden. Eines Tages wird dieser Retter auf die Erde kommen. Er hat es so ernst genommen, wie der Boden, auf dem er stand. Und wenn wir Gott so ernst nehmen, dann nimmt Gott uns auch ernst. Und es ist so, wo der Heilige Geist in einem Herzen diesen Glauben sieht, sagt der Heilige Geist, mit solchen Herzen will ich mich verbinden. Was trägst du in deinem Herzen? Das, was wir in unseren Herzen tragen, das verbindet sich mit dem, was in der geistlichen Welt Realität ist. Und wenn wir in unserem Herzen das tragen, er wird kommen. Jesus, der Messias, wird kommen. Er wird eingreifen in mein persönliches Leben. Dann verbindet sich der Heilige Geist mit uns. Er wird eingreifen in meine Familie. Dann ziehen wir damit den Heiligen Geist an. Weil Jesus hat Freude daran zu retten. Deshalb ist er auf diese Erde gekommen. Deshalb hat er diesen unsagbar teuren Preis bezahlt. Weihnachten, Ostern gehören zusammen. Wir schauen Weihnachten, Ostern. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Gethsemane, Vater, eigentlich würde ich jetzt lieber diesen Kelch nicht trinken. Dieser Kelch ist schmerzhaft. Aber Vater, weil du mich liebst und weil ich dich liebe, Vater, bin ich bereit, diesen Kelch zu trinken. Und dann werden viele Menschen gerettet werden. Wir können das mal so stehen lassen, sagen, ja, das ist so abstrakt, Kirchengeschichte, aber lassen Sie das mal ein bisschen persönlich machen, ne? Er wartete auf den Trost Israels. Er wartete darauf, dass Gott eingreifen wird. Und seine Erwartung war nicht, dass Gott eingreifen wird und die Römer beseitigen wird, sondern seine Erwartung war, dass die Verheißungen, die Gott zu seinem Volk gesagt hat, ich bin Immanuel, ich werde in eurer Mitte wohnen. Ich werde meine rettende Kraft hier persönlich zeigen. Ich werde meine rettende Kraft den Nationen zeigen. Ich werde mein Erbarmen Israel zeigen. Das war für ihn real. Was sind die Dinge, wo du sagst, oh, ich brauche Gottes Hilfe? Denk mal kurz drüber nach. Wo gibt es Dinge, wo du sagst, ich brauche in meinem Leben, in meiner Familie, in Lebensumständen, vielleicht auch körperlich, ich brauche die eingreifende Kraft Gottes? Halte dir mal eine Sache vor Augen. Und dann verbinde es mit diesem Satz, eine Einladung von Helen, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Herrschaft ruht auf der Schulter von Jesus. Er hat das letzte Wort über die Themen, die dich heute Morgen beschäftigen. Er hat das letzte Wort in der Situation deiner Familie. Er hat das letzte Wort in deinen Umständen. Er hat das letzte Wort in der Region hier, Politik, Wirtschaft. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und wenn wir mit dieser inneren Haltung leben, dann wächst in uns die Sensibilität, wie Simeon sie hatte. Dann kann es sein, wir sitzen eines Tages beim Mittagessen oder beim Frühstück und Gott sagt uns, besuche heute diese Person. Lade diese Person mal ein, lade die und die Person ein. Geh an diesen Ort. Versteht ihr, wenn wir mit dieser Haltung leben, Gott hat Freude daran, Gott hat Erfüllung darin, Gott hat sein Herz gezeigt, er will retten, er will eingreifen. Und wenn wir uns mit diesen Gedanken verbinden, dann wird in uns eine Sensibilität wachsen, wo Gott uns sagt, du hast kapiert, was ich will, du hast kapiert, was ich bin. Und der Heilige Geist kommt immer mehr auf uns. Und wenn wir lernen, mit unserem Geist, mit dem Geist Gottes zu kooperieren, sensibel zu sein, gehorsam zu sein, Gottesfurcht zu haben, dann werden wir immer mehr erleben, wie Gott uns da führt und leitet. Simeon. Zweite Aussage in diesem Text. Meine Augen haben deine Rettung gesehen. Und ich habe mir da überlegt, was hat er da wohl gemeint damit? Meine Augen haben deine Rettung gesehen. Simeon, ein gottesfürchtiger Mensch. Ich denke, er hat das Alte Testament gut gekannt. Und er war wahrscheinlich sicher auch ein Prophet Jesaja gut zu Hause. Ich persönlich lese oft Jesaja ab Kapitel 40. So, das sind die Kapitel, wo Gott unheimlich stark durch Jesaja spricht. Ich werde eingreifen. Die Zustände dieser Erde sind mir nicht gleichgültig. Sie sind mir nicht so schwer. Das war zu der Zeit, wo Israel noch im Land gewohnt hat und wo Gott gesagt hat, schon 100 Jahre vorher, wenn ihr in Gefangenschaft kommt, ich werde euch wieder zurückholen. Und dann kamen sie in Gefangenschaft und dann haben die Propheten ihnen das vor Augen gehalten. Dann hat ein Daniel und ein Jeremia gesagt, schaut, das hat Gott vorher gesagt. Gott wird seine Beschlüsse in Existenz bringen. Er wird es ausführen, was er gesagt hat. Und ich habe mir da einen Text rausgesucht, der für mich persönlich in meinem Leben oft eine große Rolle gespielt hat, aus Jesaja 52. Meine Augen haben deine Rettung gesehen. Und es kann sein, dass er an solche Verse gedacht hat. Brecht in Jubel aus. Jaucht zusammen, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden die Rettung unseres Gottes sehen. Als Jude war er erstmal darauf fixiert, Gott ist der Gott Israels. Aber weil er in dieser tiefen Hingabe mit dem Heiligen Geist gelebt hat und das Wort Gottes studiert hat entsprechend, konnte er als Jude sagen, der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und alle Enden der Erde werden die Rettung unseres Gottes sehen. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo für mich diese Verheißung so faszinierend ist. Ich stelle mir das oft so vor, Gott krempelt die Arme hoch vor den Augen der Nationen, zeigt er, ich bin ein Retter. Mir ist dieser Globus nicht gleichgültig. Ich habe letzten Sonntag in einem Gottesdienst gehört, hat jemand erzählt, wir haben Verbindungen mit Gaza und in Gaza haben sich hunderte Leute bekehrt, also Palästinenser. Also ich persönlich bete für Israel, ich bete auch für Hamas, ich bete für Hisbollah. Das Blut von Jesus ist auch für diese Menschen vergossen. Und dann zu hören, ich habe selber keine direkten Quellen, so jemand, der dort Informationen hat, hey, da wurden so viele Hunderte von Leuten aus Gaza wurden gerettet. Und da gab es eine Gruppe von über 100 Leuten, die haben in einer Nacht Visionen und Träume gehabt von Jesus, haben sich bekehrt. Unser Gott ist ein Gott der Rettung. Er hat seine Ärmel hochgekrempelt vor den Augen der Nation. Nur, das hören wir nicht in den Mainstream-Nachrichten. Na. Und wir vergessen auch, dass es dort schon Christen gab in Gaza und dass momentan niemand über diese redet. Die Christen aus Gaza, sie sind mittendrin und sie sind unter sehr großem Druck. Ja. Und ich denke, wenn wir beten für die Situation, lasst uns beten, dass Gott Israel schützt, dass Gott diese Zeit benutzt, um Israel den Vorhang von den Augen immer mehr wegzunehmen, aufzumachen, dass sie erkennen, er ist der Messias. Und lasst uns auch beten, dass ich habe einige Berichte gehört von den letzten Kriegen, wo Terroristen sich bekehrt haben. Der Arm des Herrn ist nicht so schwach. Und er entblößt seinen Arm. Er hat Freude daran, auch die Feinde Gottes, so wie es damals an Saulus war, zu retten. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, wo wir solche Dinge sehen werden. Wo Simeon damals gesagt hat, ich habe die Rettung unseres Gottes gesehen. Nun lässt du deinen Knecht in Frieden ziehen, denn meine Augen haben deine Rettung gesehen. Stell dir mal das vor, meine Augen haben deine Rettung gesehen. Er hat damals schon Dinge gesehen, wie Gott die Nationen besucht, Immanuel, und sagt, ich liebe euch, ich liebe die Menschen, die ich geschaffen habe. Ich bin nicht glücklich darüber, dass sie sich kaputt machen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass sie Krieg führen. In diesen ganzen Zuständen, in diesem ganzen Chaos, in dieser ganzen Brutalität werde ich meine Liebe zeigen. Und es motiviert mich so, was Martin vorhin gesagt hat, na, lass uns kommen und beten. Das motiviert mich zu beten für die Nation, dass das, was im Himmel beschlossen ist, zu sehen, dass es immer mehr Realität wird. Warum konnte Simeon zum Tempel gehen an diesem Tag, als Jesus geweiht wurde dort? Weil er eine Antenne hatte. Er hatte die Antenne gehabt vom Heiligen Geist. Warum können wir heute beten und eintreten? Weil wir das Wort Gottes haben und weil wir den Heiligen Geist in uns haben, der uns daran erinnert und es aufschließt. Es gibt Beschlüsse im Himmel, dass Gott seinen rettenden Arm in diesen, seit der Geschichte eine, aber jetzt in dieser Zeit, glaube ich, auf eine besondere Art und Weise in der Nation zeigen wird. Wunderbar. Okay, und dann hat er noch was gesehen. Er sagt, meine Augen haben deine Rettung gesehen, die du vor allen Völkern vorbereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Völker und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Oh, ich habe da überlegt, ich habe vor einem Jahr angefangen, mich ein bisschen mehr zu informieren. Palästina und das Ganze. Man hat ja in den Medien hier im Westen immer hauptsächlich die Information, die bösen Occupiers, die bösen Besitzer haben das Land weggenommen, den Palästinenser. Wenn man dann aber ein bisschen sich Dokumente anschaut, Dokumentationen, dass 1820 schon viele Juden nach Israel kamen, Palästina, die gesagt haben, wir kaufen das Land ab und sie haben zum Teil den zehnfachen Preis bezahlt den Palästinensern, damit sie das Land kaufen konnten und sie haben das Land, viel Land gekauft und die Palästinenser haben gesagt, danke, dass ihr hier seid. Es war ja alles vorher Sumpfland und träge und brachgelegen und ich selber habe in Israel gelebt. Ich sehe, wie fleißig die sind und wie kreativ und clever. Ne? Und so haben sie damals auch schon das Land entwickelt. Und die Palästinenser sagen, toll. Und dann ist es gekippt. Aber dann gab es die Balfour-Erklärung 1917 und dann gab es das größte Wunder der letzten Hunderten von Jahren, 1948. Ein Volk, das über Jahrtausende, 2000 Jahre zerstreut war. 70 nach Christus, war zerstreut in viele Völker, war verfolgt, hat überlebt. Und dann sagt Gott, ich habe beschlossen gehabt, dass die Nachkommen von Abraham dort leben werden. Und ich finde das so beeindruckend, dass dieser Simeon, der das Wort Gottes gekannt hat, auf dem der Heilige Geist war, der sagt, dieses Baby ist gekommen zur Verherrlichung des Volkes Israel. Ich lese kurz aus Jeremia 32. Siehe, ich will sie sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Zorn und Grimm und in meiner großen Entrüstung verstoßen habe. Und ich werde sie wieder an diesen Ort zurückführen und sie sicher wohnen lassen. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich allezeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und auch ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von ihr abweichen. Und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohl zu tun. Ich werde sie einpflanzen, dieses Land, in Wahrheit und mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Wow, welch ein Ausdruck des Herzens Gottes für sein Volk. Ich denke, wir haben einen Teil dieses Wortes erfüllt gesehen. Ich will sie wieder sammeln. Das ist einerseits geschehen zurück von Babylonien in das Land und es ist geschehen bis 1948. Sie kamen zurück. Sie haben das Recht gehabt, als Staat da zu wohnen. Diese Dinge sind erfüllt, aber wir warten noch auf eine andere Erfüllung. Ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich allezeit fürchten und ihnen selbst zum Besten ihren Kindern nach ihnen. So wie es im Römerbrief dann aufgegriffen wird, wenn die Vollzahl der Heiden gerettet ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Ob es das ganz Israel mathematisch nehmen oder ein ganz, ganz großer Teil, das ist für mich nicht wichtig, aber auf jeden Fall wird der Moment kommen, wenn die Uhr der Geschichte Matthäus 24, 14, alle Nationen werden das Evangelium hören und in allen Volksgruppen werden Gemeinden gegründet werden. Und dann wird Jesus wiederkommen und es geht parallel mit der anderen Uhr, mit dem anderen Zeiger. Wenn die Vollzahl erfüllt ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Und wir sehen in den letzten 20 Jahren, wie viele Juden sich Jesus zugewandt haben. Aber das ist noch nicht die ganze Erfüllung. Die Erfüllung des Planes Gottes wird dann sein, wenn sie sagen, Jesus, unser Messias, es tut uns so leid, dass wir dich ignoriert haben. Herzlich willkommen. Ihr Lieben, unsere Geschichte hat eine wunderbare Dynamik. Leute wie Simeon haben das vor 2000 Jahren haben so gelebt. Keiner von uns ist zu alt. Vielleicht war Simeon älter als alle, die wir hier sind. Wissen wir nicht, aber er war alt. Und der Geist Gottes war auf ihm. Und er wartete auf die Verheißung. Er wartete auf den Trost Israels. Womit füllen wir unser Herz? Ich spüre, das ist eine Einladung für uns alle, unser Herz damit zu füllen, dass es Pläne gibt im Himmel, die noch nicht erfüllt sind. Und dass Gott Leute sucht, die warten auf den Trost Israels, auf den Messias. Sowohl für Israel, aber auch für die Nation, für dich persönlich, für deine Situation, die du lebst. Ja, ich glaube, Jesus sagt zu uns heute, streck dein Herz ganz nah aus zu mir. Schau auf meine Größe. Schau auf das Kreuz. Es ist vollbracht. Der Preis ist bezahlt. Schau darauf, dass er der Schlange den Kopf zertreten hat. Es ist geschehen. Und dass wir dort in Freiheit leben können. Dritter Gedanke von hier. Ein Schwert geht durch deine Seele. Jesus ist gesetzt zum Fallen, zum Aufstehen. Er ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Das ist offensichtlich. Vor allem in der islamischen Welt. Es wird widersprochen. Und wir erleben es hier in der Schweiz, wir erleben in Deutschland. Momentan ist es nicht mehr so schlimm, über Glaube zu reden. Alle glauben irgendetwas. Es wird dann schlimm, wenn man sagt, ich glaube an Jesus. Und weil ich an Jesus glaube, habe ich einen Lebensstil, der Jesus repräsentiert. Zu gewissen sozialen Themen mache ich jetzt nicht auf. So, da werden wir merken, wir kriegen viel Widerspruch. Und ich denke, deshalb ist jetzt die Zeit da, wo Gott sagt, durch das Herzen von Maria ging ein Schwert. Das heißt, Maria kam, die Bibel sagt nicht viel davon, wir wissen nur von seinen Brüdern, dass sie gesagt haben, der redet viel, ne? Aber wir sehen es noch nicht. Das war in den Evangelien, Apostelgeschichte 1, sie waren dabei, als die 120 oben gebetet haben. Irgendwo gab es den Punkt, wo die Brüder von Jesus erkannt haben, er ist der Messias. Und so, wenn Simeon hier sagt, durch Maria, durch dein Herz wird ein Schwert gehen, heißt es auch, dass Maria irgendwann zu dem Punkt gekommen ist, mein Baby, er ist der Sohn Gottes. Ich will ihm gehorchen. Nicht mehr ich bin das Zentrum. Und jetzt kommt das Entscheidende. Nicht mehr ich bin das Zentrum aller Dinge, sondern er ist das Zentrum. Was machen wir mit all diesen Dingen? Das ist der Abschluss. Wir können jetzt über diese Dinge reden und sagen, wow, faszinierend, wie Simon gelebt hat und er hat Gott gepriesen und alles. Aber ich möchte, dass wir das heute Morgen persönlich für uns anwenden. Was machen wir damit? Ich denke, das Wichtigste für mich ist, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit gegeben. Simeons Lebensstil kann uns helfen, Angst zu überwinden. Wie machen wir das? Fokus auf Gottes Pläne und Beschlüssen. Wir haben diese Woche ein Treffen gehabt mit Studenten und wir haben über manches gesprochen und plötzlich kam die Katze aus dem Sack. Angst. Leute zwischen 18 und 25, Angst. Und da haben wir auch gedacht, in dem Maße, wie wir Gottes Pläne wissen, er hat uns nirgends ein Leben verheißen ohne Probleme, ohne Herausforderungen. Aber er hat uns gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Und er hat gesagt, wenn ich wiederkomme, wird hier ein neuer Planet geschaffen. Neuer Himmel, neue Erde. Und wenn man Erweckungsbewegungen anschaut, waren die Leute, die erweckt wurden, und das war das Thema auch heute Morgen, na, Erweckung, Wachsein. Das Wachsein schaut immer auf die andere Seite vom Vorhang. Auf die neue Welt, die kommen wird. Das heißt nicht Weltflucht jetzt hier. Wir nehmen diese Welt hier sehr real. Wir sehen die Probleme jetzt nicht nur in Gaza, wir sehen die Probleme in unserer Nachbarschaft, wir sehen die Probleme in der Schweiz, wir sehen die Probleme in Europa, wir sehen die Probleme von sozialer Sache, wirtschaftlicher Sachen, gesundheitlicher. Wir sehen diese Sachen, wir sind nicht Vogelstrauß, aber wir sehen, wow, unser Gott ist bereit einzugreifen. Unser Gott liebt es zu retten. Und wir beten zu Gott, dem Retter, dass er eingreift. Und er verbindet sich mit Menschen. Er legt seinen Heiligen Geist auf Menschen, die sagen, und nun Gott, greif ein. Das ist unsere Zukunft. Und das hilft uns, die Angst zu überwinden, weil wir wissen, dass er das letzte Wort hat. Was machen wir damit? Das Schwert wirken lassen. Und ich habe gemerkt in meinem Leben, es war nicht nur einmal mit dem Schwert bei der Bekehrung. Es gibt immer wieder Entscheidungen, wo ich herausgefordert bin, wem vertraue ich jetzt wirklich? Will ich mein Leben festhalten? Das Schwert bewirkt, wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben Jesus gibt und sagt, ich lebe für dich, ich stehe dir zur Verfügung, der wird es finden. Die Worte von Jesus. Und das ist das Schwert, das durch unser Herz geht, wo wir immer wieder mal Entscheidungen zu fällen haben. Wer kontrolliert dein Leben? Ist es, dass du von Menschen gut angesehen sein willst? Ist es, dass alles richtig funktioniert? Oder ist es, dass wirklich ich das tue, was Jesus will? Vielleicht manchmal zum Gespött von Menschen, Unverständnis von Menschen. Wer regiert dein Leben? Wer kontrolliert dein Leben? Und da gibt es keine schnelle Antwort, sondern Gott bringt uns immer wieder mal in Situationen, wo unser Herz zeigt, oh, eigentlich kontrolliere ich selber. Eigentlich ist es mir wichtiger, was andere Menschen über mich denken. Eigentlich ist mir meine Bequemlichkeit wichtiger. Und all diese Dinge sagt Gott, wer regiert? Und dann geht das Schwert durch unser Herz und wir erkennen es. Und da gibt es zwei kurzen Schmerz, sagen, ah, eigentlich hätte ich wollen, aber jetzt spüre ich diese Freiheit. Wer sein Leben loslässt, der wird es gewinnen. Und immer wenn wir uns gegen die eigene Kontrolle entscheiden, und das ist nicht Eigenverantwortung, ihr versteht das, sondern ich halte fest, was ich will, dann werden wir verlieren. Und sagen, was du willst, Gott, dann werden wir gewinnen. Dann kommt eine Erfüllung in uns, eine Freude, eine Frische und auch die Kraft des Himmels. Und das ist, was wir von Simon lernen können, mit dieser Kraft zu leben, im Einklang mit den himmlischen Plänen zu leben, mit dieser Präzision vom Timing zu leben, an dem Tag im Tempel zu sein. Das wollte ich euch sagen. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ich bin in der gleichen Schule wie ihr, Schule der Nachfolger. Vor 2 Wochen war ich zu einem Geburtstag eingeladen und da waren verschiedene Pastoren und Leiter dort. Und einer, den kenne ich ein bisschen, der hat auch schon ein Buch geschrieben oder mehrere. Und ich habe sein Buch verbreitet, weil ich sehr davon beeindruckt bin, wie er Gottes Stimme hört, wie er Wunder erlebt und so weiter. Und da sage ich ihm: Was lernst du zurzeit? Sagt er: Ich lerne ganz neu Gottes Stimme zu hören. Sage ich: Wow, ich auch. Ne? Weil das ist so zurzeit mein tägliches Gebet. Gott, in der Zeit, in der wir leben, ist es so wichtig, nah in deinem Herzen zu sein, dein Wort zu kennen, die Beschlüsse des Himmels zu verstehen, in dem Maße, wie wir es verstehen können, aber sich damit zu beschäftigen und uns mit unserem Geist eins zu machen, unser Denken damit zu füllen. Das ist das, glaube ich, was unser größter Reichtum ist als Jesus-Nachfolger in dieser Zeit. In ihm geborgen zu sein, mit ihm Frieden zu haben, von ihm geführt werden zu können, so wie Simeon in den Tempel kam. Das ist mein Gebet für mich, für uns, für unsere Gemeinde. Und wir nehmen jetzt das Abendmahl und ich möchte uns alle einladen, dass wir das Abendmahl nehmen mit dieser Haltung von so großer demütiger Dankbarkeit. Jesus, wir hätten es nicht verdient, dass du gekommen bist. Jesus, du kennst unsere Schwächen, unser Versagen besser als wir selber. Aber danke, 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 dass du uns trotzdem erwählt hast, dass du unseren Namen aufgeschrieben hast in dein heiliges Buch. Und danke, dass nichts und niemand unseren Namen von dort auslöschen wird. Und danke, Jesus, dass dein Blut so stark ist, dass auch die schlimmste Sünde ausgelöscht werden kann. Ja, helf mir mal, es geht besser. Ich habe vor ein paar Tagen mit jemandem gesprochen, der war noch nicht Christen und Nicht-Christen zusammen. Einer war aus Moldawien und hat in der Ukraine gelebt, ist dort aufgewachsen auch. Und er war voller Hass gegen Putin. Und dann haben wir ihm gesagt: Stell dir vor, wenn Putin heute seine Knie beugt und sagt: Oh Jesus, ich erkenne, du bist der Messias, du bist das Lamm Gottes, und ich habe so viel falsch gemacht, bitte vergib mir. Dann wird Jesus ihm vergeben, so stark ist das Blut. Und es war für ihn so: Nein, sowas gibt es nicht, dem darf man nie vergeben. Das ist da, wo das Schwert durch unsere Herzen dringt, ne? Wo unsere eigene Gerechtigkeit sagt: Ja, wie kannst du dem vergeben, Gott? Gott ist bereit zu vergeben, wenn wir ihn anerkennen als Lamm Gottes, als unseren Retter, der für alle Schuld bezahlt hat. So groß ist unser Gott. Und mit dieser Perspektive nehmen wir das Abendmahl. Der Preis, den er bezahlt hat, ist unvorstellbar groß. Und ich möchte dich, jeden von uns persönlich ermutigen, wo es Dinge gibt in deinem Leben, wo du vielleicht selber nicht drüber wegkommst, wo du vielleicht dir selber auch nicht vergeben hast, wo du anderen nicht vergeben hast. Nimm das Blut, nimm diesen Wein, Zeichen des Blutes, alles ist bezahlt. Es ist vollbracht. Welch ein wunderbarer Ruf von Jesus. Sein Leib ist zerbrochen, damit er deine Zerbrochenheit heilen kann. Wenn wir das Abendmahl nehmen, vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du denkst, das ist zerbrochen. Wir werden nicht perfekt werden auf dieser Erde, aber das, was zerbrochen ist in den Händen Gottes, aus dem kann er etwas Gutes machen, wenn wir ihm die Kontrolle überlassen. Halt nicht fest in deiner Zerbrochenheit. Du bist nicht das Opfer. Ich wiederhole das nochmal. Du bist nicht das Opfer, sondern du bist von Gott geliebt. Und das, was in dir zerbrochen ist, will er nehmen und sagen: Ich habe Freude daran, was Gutes zu machen. Ich habe Freude daran, wiederherzustellen. Ich habe Freude daran, in die schwierige Situation dir Gnade zu geben. Und so kann ich mir vorstellen, dass wir als Kreuzpunkt immer mehr eine Gemeinde werden, auch wie die anderen Gemeinden, der Leib Christi heute. Markenzeichen, Menschen gefüllt mit Gnade, die wissen, sie sind von Gott geliebt. mit all ihren Mängeln, aber von Gott geliebt, das größte Geschenk, das wir haben. Und wir sind über dieses Geschenk so dankbar, dass wir es nicht für uns behalten wollen. Und wir sind so dankbar, dass unser Lob, wie bei Simeon und den anderen, der Lob geht zurück zu Gott. Es macht Gott Freude, uns zu beschenken, damit er auch geehrt wird dadurch, gepriesen wird dadurch, verherrlicht wird. Deshalb lasst, wenn wir nachher die Lieder singen, lasst uns diese Lieder singen mit dem Bewusstsein. Danke, 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 Jesus. Es kommt nicht auf die Lautstärke an, es ist nicht falsch, aber es kommt auf die Herzenshaltung an, dass wir ihm wirklich damit reagieren.